seit Monaten schon schaut Deutschland auf den kommenden Sonntag, auf die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Von einer Schicksalswahl ist da oft die Rede für Sachsen-Anhalt und für Deutschland. Zum ersten Mal könnte die AfD eine Regierung übernehmen. Ausgemacht ist das nicht, aber die Partei liegt in den Umfragen weit vorne. Regieren will sie nur mit einer absoluten Mehrheit, um voll und ganz ihre Politik durchsetzen zu können. Ob das gelingt, hängt maßgeblich davon ab, wie viele Parteien es in den Landtag schaffen und ob und wie die zusammenarbeiten. Sachsen-Anhalt wählt. Was wird die Wahl verändern? Darüber diskutieren wir heute. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Phoenix-Runde.
Und das sind unsere Gäste. Alexander Prinz ist hier, vielen besser bekannt als der dunkle Parabelritter. Er ist YouTuber und Autor. Unter anderem hat er das Buch geschrieben Oststolz. Und auch Jana Hensel beschäftigt sich in ihren Büchern stark mit dem Osten. Zonenkinder hat sie bekannt gemacht. Sie schreibt aber nicht nur Bücher, sondern sie schreibt auch als Journalistin, und zwar für die Zeit. Auch Morten Freidel ist Journalist. Er ist stellvertretender Chefredakteur der NZZ Deutschland. Und Professor Sabine Kropp vervollständigt unsere Runde. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der FU Berlin. Schön, dass Sie alle hier sind. Ganz herzlich willkommen. Herr Prinz, ich würde gerne mit Ihnen starten. Sie sind groß geworden in Sachsen-Anhalt. Sie leben in Halle. Und ich habe das gerade gesagt, wir reden wirklich seit Monaten schon über diese Wahl. Schon als die Wahlen im Frühjahr waren in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg hieß es immer, aber im September. Jetzt ist die Wahl, wird als Schicksalswahl bezeichnet. Was macht das mit den Menschen im Land? Wie fühlen die sich gesehen?
Also wir sprechen jedenfalls täglich darüber. Es ist wirklich täglich ein Thema. Und es gibt viele, die verspüren darüber Optimismus. Also tatsächlich ein Optimismus, dass sich jetzt endlich mal was ändern kann. Bei den Hochrechnungen ist die Wahrscheinlichkeit, dass die AfD eine absolute Mehrheit bekommt, ja durchaus gegeben. Und das verspüren viele als eine Art Befreiungsschlag. Das ist einmal der bundespolitischen Öffentlichkeit zeigen können, dass sie einmal ihren Willen durchsetzen können. Den Willen, den eigentlich keiner in Westdeutschland umgesetzt sehen möchte. Natürlich gibt es die andere Seite, die Seite, die über 50% in Sachsen-Anhalt ausmacht, die große Angst davor hat, was sich dann ändern könnte. Denn Fakt ist, mit einer AfD-absoluten Mehrheit würde sich vieles verändern. Und Veränderung kann auch sehr negative Auswirkungen auf gewachsene Strukturen, auf Engagement und auf Lebensplanung haben. Und davor haben Menschen auch Angst.
Da schauen wir gleich noch intensiver drauf in der Sendung. Frau Hensel, wir haben gerade gehört, ein Befreiungsschlag in Ihrem aktuellen Buch. Da warnen Sie quasi davor, dass sich der Osten verabschiedet von der Demokratie. Ist es in Ihren Augen das, was wir gerade sehen in Sachsen-Anhalt?
Naja, wenn 40% darüber nachdenken oder bereit sind, eine so rechtsextreme Partei wie die AfD zu wählen, die gerade in Sachsen-Anhalt ein sehr radikales Regierungsprogramm vorgelegt hat, dann bedeutet das das de facto. Sie nutzen zwar ihr demokratisches Recht, an einer Wahl teilzunehmen und behaupten gerne von sich, Demokratinnen und Demokraten zu sein, wie auch die AfD-Funktionäre immer sagen, sie seien die eigentlichen Demokraten. Aber das Programm, mit dem die AfD in Sachsen-Anhalt antritt, ist autoritär, es ist disruptiv und hat mit der Demokratie, die wir kennen, schätzen und glaube ich oder ich, die ich immer verteidigen wollen würde, nicht mehr viel zu tun.
Herr Freidel, es gibt ja auch schon viele, die im Vorfeld sagen, wenn das passiert, dann müssten wir X, Y, Z, die also wirklich auch sich schon darauf vorbereiten wollen oder vorbereitet wissen wollen. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass von einem politischen Ausnahmezustand die Rede ist. Ihnen das zu schrill, zu viel in der Tonalität?
Also ich kann verstehen, wenn sich Politiker und auch vor allem die Ministerpräsidenten in den anderen Ländern darauf vorbereiten, was passieren könnte, wenn eine solche AfD-Alleinregierung, sagen wir mal, aus dem Verfassungskonsens ausschert. Und dass man dann darüber nachdenkt, was es da für Instrumente gäbe, um dem zu begegnen, das ist nur professionell. Ich halte es aber für sehr unprofessionell und auch vor allen Dingen für kontraproduktiv, solche sozusagen Erwägungen öffentlich anzustellen und dann in Talkshows munter darüber zu sprechen, wie das mit dem Bundeszwang ist und was man da alles machen könnte. Ich glaube, du hast es ja angesprochen, im Osten herrscht oder in Sachsen-Anhalt herrscht die Stimmung bei vielen Wählern vor, jetzt zeigen wir es denen mal. Und ich glaube, wenn man dann öffentlich darüber redet, wie man eine solche Regierung auf Linie bringen kann, wie man die diszipliniert, dann löst das bei den Wählern das Gefühl aus, jetzt erst recht. Und deshalb halte ich solche öffentlichen Debatten darüber für kontraproduktiv, insbesondere wenn sie von Politikern kommen.
Frau Kopp, ganz losgelöst davon, was tatsächlich der Wahlausgang sein wird, also ob die AfD wirklich die Regierung stellen kann oder nicht, ist es zu weit gegriffen, wenn man sagt, ja, diese Wahl kann und wird auch starke Auswirkungen auf Deutschland haben, selbst wenn die AfD die Regierung nicht stellt?
Ja, sie wird voraussichtlich jetzt nicht Mehrheiten, also sie kann gar keine Mehrheiten zum Beispiel auf der Bundesebene ändern, im Bundesrat. Aber sie kann natürlich den Konsens, der über Jahrzehnte hinweg gewachsen ist, den zum Beispiel auch die Länder untereinander hatten, durchaus stören. Also es wird sich die Republik schon verändern. Und die Frage stellt sich natürlich, wie geht man im Nachgang solcher Wahlen mit dem Wahlergebnis um? Geht zum Beispiel, man kann sich ja alles Mögliche vorstellen, der Föderalismus in eine Art Wettbewerbsstruktur über. Wir brauchen Fachkräfte im ganzen Bundesgebiet. Also gibt es dort komplementäre Entwicklungen. Die einen gehen, die anderen nehmen sie gerne auf. Was sind die Konsequenzen, die die Bürger dann, die diese Konsequenzen ja gar nicht wirklich abschätzen, tatsächlich hinzunehmen bereit sind? Also das sind alles offene Fragen und da hat man noch keine wirklich abschließende Antwort darauf.
Bevor wir tiefer reingehen in die Frage, was nach der Wahl passieren könnte, in welchen Szenarien, würde ich gerne mit Ihnen darüber sprechen, wie wir überhaupt zu dem Punkt gekommen sind, an dem wir jetzt sind und auch, was wir vielleicht aus dem Wahlkampf ablesen können. Herr Prinz, was der AfD ja wirklich sehr gut gelingt in Sachsen-Anhalt ist, so ein bisschen ein ostdeutsches Gefühl zu vermitteln. Da geht es vielleicht gar nicht unbedingt immer auch um die konkreten Inhalte des Regierungsprogramms, wie Sie es nennen, sondern das ostdeutsche Gefühl. Warum gelingt das der AfD so gut?
Ich glaube grundsätzlich, dass eigentlich gar kein Wahlprogramm irgendeiner Partei irgendeine Rolle gespielt hat in diesem Wahlkampf. Also das Einzige, das jemals besprochen worden ist, öffentlich in großen Zügen, war das der AfD. Und das ist kompletter Nonsens, weil vieles, was da drin steht, nicht bezahlbar ist, vieles überhaupt nicht umsetzbar ist, weil es nicht auf landespolitischer Ebene umsetzbar ist. Sein kann. Ja, also da sind viele, viele Versprechungen drin, vieles hört sich gut an, ist im Großteil nicht finanzierbar und noch nicht mal kalkulierbar. Warum funktioniert das? Das ist natürlich eine ganz große Frage, da könnte man jetzt weit ausholen. Wir haben in Ostdeutschland, da möchte ich eine persönliche Erfahrung einfach teilen, um das erlebbarer zu machen. In meiner Jugend war das Ossi-Sein irgendwie noch schambehaftet. Wir haben uns mehr oder weniger davon distanziert. Wir sind weggegangen, in größere Städte gezogen beispielsweise und haben uns von diesem eher ländlich geprägten Bild verabschiedet. Und das hat eine neue Konnotation bekommen. Es gab jetzt plötzlich eine Kraft, die da seit 2013 existiert, die seit 2015 auch immer stärker mit Ostdeutschland verbunden wurde von der Fremdzuschreibung durch die Medien, die es geschafft hat, diesen Markenkern für sich zu besetzen. Und die Linke ist weggegangen vom ostdeutschen Stammpublikum hin zu dem großstädtischen, eher kosmopolitischen, eher westdeutsch geprägten und hat sozusagen die eher ländlichere Bevölkerung in Ostdeutschland so ein bisschen zurückgelassen, im Stich gelassen und dies aufgefangen worden. Und dann kann sich auch beispielsweise in Thüringen ein Björn Höcke auf eine Simson setzen und sich als Ostdeutschen zelebrieren, obwohl er ja gar keiner ist. Und es wird ihm trotzdem nicht übel genommen, weil dieser Wunsch, dass es jemanden gibt, der sich einmal vorurteilsfrei mit dem Ostdeutschen identifiziert, der sagt, ich nehme dich an, wie du bist, und das ist nichts Besonderes oder Negatives oder etwas, das man unter den Tisch fallen lassen soll. Ich glaube, das alleine reicht vielen schon aus, um Sympathie zu empfinden. Und ich war auf einer dieser Simson-Ausfahrten von Siegmund in Weißenfels war das. Und ich habe dort mit vielen Menschen gesprochen. Und die ersten, die auf mich zugekommen sind, haben gesagt, Alex, wir haben früher immer Linke gewählt. Wir wollen jetzt einfach mal hören, was Siegmund zu sagen hat, weil die Linke hat uns einfach nicht das gegeben, was wir uns gewünscht haben. Und dort ist jetzt so eine neue Gemeinschaft gewachsen, die sehr oberflächlich ist, möchte ich sagen. Weil auch Simson ist natürlich ein Klischee, aber zumindest bieten sie etwas an.
Ich würde gerne, Frau Hensel, Ihre Meinung dazu hören. Bietet die AfD tatsächlich ein ostdeutsches Gefühl, das andere, auch die Linke, die das ja lange geboten hat, nicht mehr bieten kann?
Also ich würde Herrn Prinz da schon prinzipiell zustimmen, würde aber schon auch sagen, es geht um mehr als Gefühle. Sondern es geht auch um tatsächlich um, es geht auch ein bisschen um die Verhandlung der Wiedervereinigung. Es geht auch um materielle Fragen. Der Hinweis mit der Linken ist total richtig. Wenn man in die Geschichte Ostdeutschlands, in die politische Geschichte Ostdeutschlands hineinschaut, wie ich es in meinem Buch gemacht habe, bin ich auf den für mich auch überraschenden Fakt gestoßen, dass der Abgrenzungsprozess eigentlich schon vor 20 Jahren begonnen hat, nämlich mit der Einführung von Hartz IV. Da beginnen die ersten Teile der ostdeutschen Bevölkerung, es sind nicht die Anteile von heute, aber doch erkennbare Zahlen, nehmen nicht mehr an Wahlen teil. Nach der Einführung von Hartz IV sinkt die Wahlbeteiligung in den ostdeutschen Ländern auf ein Niveau, wie es seit in der Geschichte der Bundesrepublik vorher nicht gegeben hat. Das heißt, es ist eine sehr lange Entwicklung, von der ich glaube, dass sie jetzt an einen vorläufigen Endpunkt kommt und dass sich ganz, ganz viele eben nicht nur Gefühle, sondern auch Erfahrungen mit dem politischen System und so weiter aufgestapelt haben. Björn Höcke ist natürlich nicht, Björn Höcke streitet nicht für die Ostdeutschen. Ich glaube, den Deal durchschauen auch die Menschen, die mit ihm, mit der Simson durch die Gegend fahren. Insofern, die AfD ist, glaube ich, aus der Perspektive nicht weniger Ostdeutsche ein neues politisches Experiment. Und so kann man es auch sehen in der Nachwendegeschichte. Die Ostdeutschen haben sich eigentlich in beinahe jedem Jahrzehnt einen neuen politischen Allianzpartner gesucht. Jetzt sind sie mit ihrer Suche an ein Ende gekommen und setzen auf die Radikalen. Weil es eben, und das ist entscheidend, wie Sie sprachen über die ländlichen Regionen, wir haben 36 Jahre nach der Wiedervereinigung eben ein doch erkennbaren Wohlstandsunterschied zwischen Ost und West, über den die Ostdeutschen sehr gut Bescheid wissen, den der Westen eher versucht zu ignorieren und den wir aber politisch nicht adressieren. Und noch ein letzter Punkt, Herr Prinz, so sehr ich Ihnen zustimme. Nein, das AfD-Programm, Wahlprogramm für Sachsen-Anhalt, ist kein Nonsens. Das, was in dem Wahlprogramm steht, gerade was die Ideologisierung der Bildungspolitik, der Kulturpolitik, der Schulpolitik betrifft, das kann durchaus umgesetzt werden. Und ich glaube, gerade diese Symbolpolitik, würde die AfD, wenn sie an die Macht käme, auch sehr schnell durchregieren.
Und das Thema mit der Finanzierbarkeit, das hat man ehrlicherweise ja meistens, egal in welches Wahlprogramm man schaut. Aber Sie haben gerade ein Wort verwendet, nämlich Experiment. Ich will mal ganz kurz...
Ja, genau. Ansonsten wollte ich da jetzt vielleicht noch mal kurz das noch mal schärfen, weil ich habe natürlich damit nicht gemeint, dass man es nicht ernst nehmen sollte oder dass es nicht durchaus gefährlich ist. Gerade was bildungspolitisch da... Wir haben gerade schon gesprochen, was bedeutet das, wenn dort beispielsweise bildungspolitisch Alleingänge gestartet werden? Was ist ein Abschluss aus Sachsen-Anhalt noch wert, wenn die AfD ihre Vorstellung davon, was in Zukunft Bildung ist, umsetzt? Ne? Dann kannst du in Sachsen-Anhalt einen Abschluss machen, der dann im Rest des Bundesgebietes nicht angenommen wird.
Da schauen wir gleich noch drauf. Aber Sie haben zwei wichtige Stichworte gesagt, nämlich einmal das Stichwort ernst nehmen und das Stichwort Experiment. Ja. Und dann sind wir bei Friedrich Merz, dem Bundeskanzler, Herr Freidel, der ein bisschen versteckt wird in diesem Wahlkampf. Zwei Auftritte in der letzten Woche vor der Wahl. Da trifft er nicht auf Bürgerinnen und Bürger. Und bei seinem einen Pressestatement sagt er dann, dass Sachsen-Anhalt dürfe quasi nicht zum Experimentierfeld der Wutbürger werden. Hat er es noch nicht verstanden, dass man so die Wählerschaft der AfD sicher nicht erreichen wird?
Naja, das ist ja sozusagen eine Wählerbeschimpfung, wenn man sagt, das sind Wutbürger und die sollten sich jetzt mal alle sozusagen an die eigene Nase fassen und sich an ihre Verantwortung erinnern und dann bitte ihr Kreuz an der richtigen Stelle machen. Ich glaube nicht, dass das dazu führt, dass die Leute dann nicht die AfD wählen, sondern im Gegenteil. Ich habe es ja eben schon ausgeführt. Ich glaube aber auch, dass diese Grenze, wir ziehen ja sozusagen gerade eine Mauer im Geiste und sagen, da gibt es eben große Unterschiede und diese spezifischen Mentalitätsunterschiede, aber auch die Unterschiede in der materiellen Versorgung der Leute, das wurde nicht genug gesehen von der Bundespolitik und deshalb gibt es da eben auch diesen Zuspruch für diese Partei. Ich glaube nicht, dass man da so eine klare Grenze ziehen kann. Also ich gebe Ihnen zwei Beispiele. Das eine ist die Rente mit 63. Nachdem dieser Rentenkompromiss zwischen SPD und CDU ausgehandelt worden war, sind die Ministerpräsidenten der ostlichen Bundesländer ausgeschaltet und haben gesagt, wir wollen die Rente mit 63, wir wollen die nicht abschaffen.
Ehrlicherweise Manuela Schwesig ist ausgeschert und so. Sven Schulze hat zuerst noch gesagt, super, was die Kommission da vorgelegt hat.
So, und dann sind aber auch Ministerpräsidenten westlicher Bundesländer haben das dann in Frage gestellt. Also ich wüsste nicht, wenn jetzt gerade eine Landtagswahl in einem westlichen Bundesland anstünde, ob dann nicht auch ein Ministerpräsident sagen würde, naja, also darüber müssen wir noch mal reden. Das ist einfach sozusagen, da werden die Interessen der Wählerschaft vor Ort wahrgenommen. Das ist nicht nur eine reine West-Ost-Sache. Da gibt es sicherlich Unterschiede, aber ich will nur sagen, das gibt es im Westen auch. Und Gleiches gilt übrigens auch für die Russlandnähe der AfD. Da wird immer darüber geredet, ja, im Osten durch die Sozialisierung und dadurch, dass das die DDR ein Staat, der im Sowjetblock eingegliedert war, haben die Leute ein anderes Verhältnis zu Russland. Das stimmt alles, will ich gar nicht in Abrede stellen. Nur ich glaube, bei dieser Russlandnähe der AfD geht es auch viel um Amerika. Es geht um die Skepsis gegenüber Amerika. Und die gibt es auch im Westen. Sie erinnern sich alle an die Wahl von Gerhard Schröder, an die Wiederwahl, als der Irakkrieg anstand, der zweite von George W. Bush. Da hat er auch ganz, ganz viele Stimmen im Westen eingesammelt mit teilweise anti-amerikanischen Parolen. Das trifft auch im Westen auf einen fruchtbaren Boden. Deswegen glaube ich nicht, dass diese Trennung so gültig ist, wie sie hier teilweise besprochen wird.
Wobei das Thema Krieg und Frieden schon im Osten und Westen, das merkt man sogar innerhalb der AfD, anders thematisiert wird. Tino Chrupalla, der sich da anders äußert als eine Alice Weidel. Aber um vielleicht auch mal auf die CDU weiterzuschauen, Sven Schulze, der ja auch Wahlkampf macht mit Didi Hallervorden, der Boris Pistorius und Friedrich Merz dann einen quasi Kriegstreiber nennt. Wie glaubwürdig kann das sein, wenn der CDU-Spitzenkandidat sich mit der Rente, mit dem Thema Krieg und Frieden so gegen den Kanzler stellt, wenngleich er sich diese Äußerung von Hallervorden nicht zu eigen gemacht hat?
Also diese Abgrenzung der Landesebene von der Bundespolitik beziehungsweise auch das Abschieben von Verantwortung nach oben, das funktioniert im Wahlkampf nur bedingt. Das nehmen die Wähler auch nicht ab. Das führt im schlechtesten Fall dazu, dass man die Bundespolitik weiter delegitimiert und auf der Landesebene auch nicht wirklich Punkte gewinnt. Also ich halte es für keine besonders erfolgversprechende Strategie, sich auf diese Art und Weise abzugrenzen und auf die Art und Weise Wahlkampf zu machen. Da müssen schon eigene Punkte gesetzt werden. Und ich denke, Sven Schulze ist relativ spät auch eingestiegen. Er hat das übernommen. Er kann den Landesvaterbonus nicht im gleichen Maße ausschöpfen, wie das zum Beispiel noch Haseloff machen konnte. Aber ihm fehlt auch diese Leichtigkeit, mit der man einfach mal gute Laune versprüht, was Sigmund ja zur Perfektion entwickelt hat. Ja.
Man muss aber schon auch sagen, also gerade im Osten hat sozusagen der Wahlkampf gegen Berlin gute Tradition. Wir erinnern uns an Dietmar Woidke in Brandenburg, der Olaf Scholz quasi verboten hat, und zwar öffentlich verboten hat, Brandenburg zu betreten während des Wahlkampfes.
Weil Scholz auch sehr unbeliebt war, genauso wie Merz.
Da würde ich Ihnen auch widersprechen. Auch in Manuela Schwesigs Wahlkampf werden Lars Klingbeil und Bärbel Baas keine Rolle spielen.
Auch also, nicht
dass
sehr
die Union, dass die Union.
Von der eigenen Partei schon angezählt.
Dass die Union, ja, aber selbst Angela Merkel war in ihren letzten Jahren in den Ostlandesverbänden nicht mehr gut gesehen. Insofern würde ich Ihnen doch ein bisschen widersprechen. Aus den Ländern wollen die Leute den Widerspruch. Natürlich nicht dann, wenn sie völlig einverstanden sind mit allen Dingen. Aber nach meiner Erfahrung ist es in den letzten 10 Jahren so gewesen, wenn ostdeutsche Ministerpräsidenten in ihren Ländern reüssieren wollen, müssen sie auf starkes Kontra gegen Berlin setzen. Und je besser sie es, je weniger es sozusagen nur bloße Strategie ist, sondern je mehr es auch inhaltlich getragen ist, desto besser funktioniert es. Und die Rente mit 63 ist ein sehr gutes Beispiel. Manuela Schwesig hat bereits am Tag der Verkündigung dagegen protestiert. Die Ost-MPs sind dann 4 Wochen, 5 Wochen später aufgesprungen. Und gerade für die Rente mit 63, ich bin mir gar nicht so sicher. Ja, Söder macht auch Politik für Bayern. Und deswegen ist das Politikprinzip, finde ich, absolut richtig. Und ich verstehe gar nicht die Kritik daran, dass man den Ostministerpräsidenten jetzt vorwirft, sie würden einen Sonderweg fordern und so weiter. Söder wäre der Erste, der einen Sonderweg einforderte für Bayern. Bei der Rente mit 63 allerdings ist es so, das ist ein Thema, was sich aus ostdeutscher Perspektive tatsächlich anders anschaut. Das zeigen die Zahlen und Daten. Und deswegen ist es sehr richtig, dass Schwesig da früh draufgegangen ist. Die Leute benutzen es eher, die Leute arbeiten länger und die Leute haben weniger Einkünfte aus privaten Altersvorsorgesäulen. Insofern, das ist ein zwängendes Thema. Und was ich aus dem Wahlkampf höre, das ist auch das. Wir haben in beiden Bundesländern eine relativ alte Bevölkerung. Sachsen-Anhalt gehört zu den ältesten Bundesländern Deutschlands. Das ist dort ein Thema.
Sie werden aber allerdings bei der Rente mit 63 enormen Gegenwind bekommen und auch eine Reform eventuell mit behindern suchen. Es wird Ihnen nicht ganz gelingen. Und auf die Art und Weise aber auch den Gesamtverdruss steigern, weil man nämlich wieder einmal nicht mit einer ganz zentralen Reform durchkommt.
Aber Sie haben gesehen, dass, glaube ich, mittlerweile 70% der Deutschen diese sozusagen den Widerstand gegen die Rente mit 63 unterstützen. Die Rentenreform ist ja, also ich meine, da gäbe es sehr, sehr viele Stellschrauben. Ich glaube schon, dass es ein Fehler von Schwarz-Rot gewesen ist, ausgerechnet bei der Rente mit 63 Geld zu sparen. Es hätte andere Möglichkeiten gegeben.
Wie sehe ich,
Pensionen, Beamtenpensionen und so weiter und so weiter.
Also Okay.
Da ist eine.
Herr Freyden möchte auch, bitte. Ist,
in dieser Rentenreform ist eine soziale Unwucht. In der Rentenreform ist eine soziale Unwucht. Und in diesen polarisierten Zeiten, wo die alten Volksparteien so unter Druck stehen, ist eigentlich klar, dass das zurückfeiert.
Herr Freyden. Ich würde noch mal fragen, weil Sie eingangs gesagt haben, wenn das Programm der AfD in Sachsen-Anhalt so umgesetzt wird, sinngemäß, dann ist das keine Demokratie mehr. Können Sie mir das noch mal erläutern? Warum ist das dann keine Demokratie mehr?
Na, wir haben die. Wollen wir das? Soll ich jetzt wirklich das? Soll ich das jetzt wirklich mal
kurz und knapp?
Also hören Sie sich an, was die AfD in der Migrationspolitik fordert.
Das ist Durchsetzung geltenden Rechts.
Nein, das geht weit darüber hinaus. Das, die Partei distanziert sich nicht von den Remigrationsforderungen.
Remigration ist ein Begriff, den hat das Verwaltungsgericht Köln massiv angegriffen bei dem Beschluss, bei dem Eilbeschluss.
Ich kenne das Urteil.
Unter Remigration können Sie dieses oder jenes verstehen.
Kann nicht genau, scheut sich davor, genau Stellung dazu zu nehmen, welche Gruppe sie eigentlich meint. Da wird ganz viel schwadroniert.
Also es ist aber unklar.
Das ist unklar. Das ist absolut unklar, was die AfD unter Remigration versteht. Und das ist ein extrem demokratiegefährdendes Prinzip. Die Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
Das ist doch nicht demokratiegefährdend.
Die Einführung eines sogenannten Grundfunks. Wissen Sie, ich komme aus der DDR. Das erinnert mich sehr an DDR 1 und DDR 2. Das erinnert mich an staatlich kontrollierte Medien. Offen gesagt, da wird mir ein bisschen schlecht. Also wenn ich mir vorstelle, dass wir in Zukunft einen sozusagen von dem jeweiligen regierenden Parteien kontrollierende Medien in Deutschland haben, also das hat mit Demokratie, das hat mit Meinungsfreiheit nicht mehr viel zu tun. Dann geht es um Inklusion, es geht um die Finanzierung von den demokratieunterstützenden Vereinen. Es geht darum, bei der Bildungspolitik stark auf Ideologie zu achten und auch in der Kulturpolitik letztlich die Finanzierung von kulturellen Einrichtungen von dem Programm abhängig zu machen, was Theater, Galerien, Museen und so weiter anbieten. Das würde kein Ministerpräsident einer demokratischen Partei je einem Theater vorzuschreiben, was dort auf der Bühne gezeigt wird.
Ich möchte nur ganz kurz noch mal sagen, weil mir das wichtig war. Ich glaube nicht, dass die Beispiele, die Sie jetzt genannt haben, wirklich dann bedeuten, dass da die Demokratie nicht mehr da wäre. Und ich will hier überhaupt nicht das Programm der AfD in einigen Punkten verteidigen, insbesondere nicht in der Bildungspolitik. Aber was Sie ja schon verstehen, was wir, glaube ich, hier an diesem Tisch verstehen müssen, ist, dass es sich teilweise gegen Entwicklungen stemmt, die man dort selbst als ideologisch begriffen hat. Und dann will man da etwas zurückschrauben, zum Beispiel diesen Bekenntniszwang zur Vielfalt, dass man sagt, Vielfalt ist jetzt auch kein Wert an sich.
Vielfalt und das kann ist man, ein demokratischer Wert.
Ja, das kann man kritisch sehen oder nicht. Nur wenn man sozusagen in der Bildungspolitik andere Schwerpunkte setzt und sagt, wir wollen wieder mehr die bismarckische Bündnispolitik in den Mittelpunkt setzen. Ich finde das hochproblematisch, insbesondere die Tendenzen, sozusagen die Verbrechen des Nationalsozialismus auszuklammern. Das halte ich für wirklich gefährlich. Und da besteht eine historische Verantwortung für alle Deutschen, dass daran erinnert wird. Trotzdem, andere Schwerpunkte zu setzen, ist noch nicht undemokratisch. Und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk abzuschaffen, das ist auch noch nicht undemokratisch. Man kann das kritisieren, man kann es total kritisch sehen, aber es ist noch nicht sozusagen das Ende der Demokratie. Und ich möchte nur noch kurz sagen, ich warne immer davor jetzt, das ist auch das Problem, was ich mit diesem Begriff Schicksalswahl habe, das Ende der Demokratie an die Wand zu malen, selbst wenn die AfD dort eine absolute Mehrheit bekäme. Das wäre sicher nicht ohne. Das würde die Institutionen der Bundesrepublik vor eine Belastungsprobe stellen, mit Sicherheit. Aber es wäre nicht das Ende der Demokratie, auch nicht in Sachsen-Anhalt.
Ich mache mir das Wort Schicksalswahl nicht zu. Ich will sofort Ihre Meinung dazu hören, aber ich will einmal ganz kurz Frau Kropp noch dazu hören, weil ich weiß, dass Sie sich intensiv damit auseinandergesetzt haben, was könnte die AfD wirklich umsetzen. Deswegen einmal die Frage an Sie, was sind Punkte, wo die Demokratie vielleicht bröckeln würde?
Also man muss, glaube ich, unterscheiden zwischen den bundespolitischen Wirkungen und denen im Land. Im Land, das kam, glaube ich, jetzt in der Debatte auch ganz gut raus, den Kulturkampf, den die AfD machen möchte im Land, da hat sie sehr viele Hebel, weil gerade das Landeskompetenzen sind. Und bei den bundespolitischen Wirkungen, da hat man Möglichkeiten eben in den zum Beispiel Kultusministerkonferenz, das ist jetzt ein bisschen mit Resilienzmaßnahmen abgepuffert worden. Man hat Möglichkeiten zum Beispiel beim Vollzug von Gesetzen, das ist in der Bundesrepublik Sache der Länder. Und man hat auch schon ganz klar angekündigt, dass man bestimmte Bundesgesetze und europapolitische Vorhaben im Land nicht umsetzen wird. Also geht auf Konfrontation, zum Beispiel in der Migration, beim Asyl oder bei den Verteilungsschlüsseln. Also wir haben den sogenannten Königsteiner Schlüssel, genau, das betrifft alle Politikfelder. Da hat man auch schon angekündigt, das nicht mehr zu machen.
Wobei da so ein bisschen die Frage ist, Tino Chrupalla hat das 2024 gesagt, Königsteiner Schlüssel, wenn wir irgendwo in der Regierung sind, dann werden wir den ignorieren. Sigmund agiert da jetzt anders und sagt, Königsteiner, wir werden uns an Recht und Gesetz halten.
Da bin ich mir nicht so sicher, weil die Signale, die die AfD sendet, sind natürlich widersprüchlich. Und Sie haben vorhin den Bundeszwang angesprochen. Das würde ich überhaupt nicht überbewerten, weil der ist noch nie angewandt worden. Wir hatten in Weimar die Reichsexekution. Das ist das Ende eigentlich einer demokratischen Bundesrepublik. Also eigentlich das Ende des Föderalismus, wenn man das wirklich anwendet. Es gibt vorher eine gestufte Möglichkeit von Maßnahmen. Aber auch da glaube ich nicht, dass eine Bundesregierung aus politischen Gründen das wirklich anwenden wird. Sondern es wird ein Tauziehen geben, wie in vielen anderen Ländern auch. Wir beobachten es in den USA, wir haben das in Polen beobachtet, zwischen den politischen Kräften. Und was auf der Strecke bleibt, sind politische Problemlösungen. Und gerade die sind nämlich notwendig, um die AfD oder beziehungsweise extremistische Kräfte wieder einzudämmen. Die ständige Mobilisierung über die Brandmauer wird nicht helfen, sondern man muss im Grunde genommen die politischen Anliegen aufgreifen und tatsächlich in politische Problemlösungen überführen. Mit der AfD, mit dem Wahlprogramm und den Vorhaben wird das nicht gelingen.
Wobei sich die Brandmauer-Debatte in Sachsen-Anhalt nicht stellt eigentlich, weil die AfD sagt, wir machen es eh nur alleine. Trotzdem werden wir über die Brandmauer auch noch sprechen, aber ich möchte jetzt einmal Herrn Prinz noch zu Wort kommen lassen. Und Sie wollten gerade unbedingt. Ja, haben Sie Angst um die Demokratie in Sachsen-Anhalt?
Also ich würde generell einfach sagen, dass wir aufhören sollten, der AfD so eine Allmacht zuzuschreiben. Also diese Abgesänge auf die Demokratie, diese Abgesänge auf Sachsen-Anhalt, die entsprechen eigentlich nicht der Realität. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, dass dieses Wahlprogramm auch Firlefanz, so wie ich gesagt habe, Nonsens. Weil Nonsens ist. Weil natürlich stehen da Sachen drin, wie wir schaffen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ab. Das ist überhaupt nicht denkbar in den nächsten 2 Jahren. Da müssen erstmal Verträge auslaufen. Dann muss dieser, wie auch immer, geartete Grundfunk hergestellt werden, der gar nicht finanzierbar ist auf Basis dessen, was verfassungsrechtlich notwendig ist als Medienangebot. Für die Bürgerinnen und Bürger beispielsweise braucht man Korrespondenten an den entscheidenden Schnittstellen überall auf der Welt. Wer soll das bezahlen? Also das ist für Sachsen-Anhalt, das ist gar nicht leistbar. Das funktioniert aktuell im MDR-Verbund nur, weil man sich da über 3 Bundesländer überhaupt reinteilt. Und so kann man das sukzessive irgendwie durchrechnen und sich anschauen, was da alles drinsteht. Am Ende des Tages ist da sehr viel Luftschlösser bauen und natürlich den Wählern alles Mögliche vom Himmel versprechen, was am Ende in der Realität schlicht nicht umsetzbar ist. Aber ich gebe Ihnen da absolut den Punkt, dass nur weil die AfD das an der Regierung nicht umsetzen könnte oder es am Ende tatsächlich eher ein peinliches Ergebnis dabei rauskommen würde oder ein viel, viel teureres Ergebnis rauskommen würde und die Haushaltslage in Sachsen-Anhalt und in den Kommunen noch weiter ins Chaos stürzen würde, das würde die AfD trotzdem nicht beschädigen. Da gibt es genug Studien dazu, die herausgefunden haben, auf Basis der Entwicklung von demokratischen Ländern überall auf der Welt, dass wenn populistische Parteien an die Macht kommen, schadet ihnen ihr möglicherweise auch Versagen an der Regierung nicht. Sie sind bei der kommenden Wahl meistens stärker, als sie zu dem Zeitpunkt waren. Also das eine ist natürlich, wie viel Potenz geben wir der AfD? Im Vorfeld, was erwarten wir, was sie tatsächlich umsetzen können, aber natürlich auch nicht vergessen, dass es keine Möglichkeit ist, sich einfach zurückzulehnen und zu sagen, die werden sich schon von selbst aus dem Rennen kicken, zumal ich habe mich viel mit dem Münzenmeier-Netzwerk auseinandergesetzt, also den Kräften hinter der Professionalisierung der AfD, die jetzt daran gearbeitet haben, dass wir sozusagen einen Vertriebler wie den Herrn Sigmund den Liebling aller Schwiegermütter auf den Plakaten zu sehen haben, dass man eben diese Angst vor der AfD verliert. Und die haben unter anderem ja schon die Unterstützung der Bundes-AfD zugesagt, wenn jetzt 200 Stellen in der Landesverwaltung neu zu besetzen sind, dass da unter anderem aus Burschenschaftsnetzwerken Juristen zur Verfügung stehen, die dann entsprechend dorthin gesetzt werden können, ähnlich wie bei Donald Trump.
Man muss ja auch,
Project 2025. Ich muss nur ganz kurz mal meine Gesprächszeit hier nachholen, damit ich auch ein bisschen Anteil habe an dieser Aussage.
Sie halten noch am Anfang, ja. Ich würde gerne, Herr Freidel, wir müssen ja auch gar nicht so weit gehen und die Demokratie in Frage stellen. Aber warum, was ist Ihre Erklärung dafür, warum ist es für viele Menschen oder scheint es, die die AfD wählen, auch fast egal, wie die auftreten? Weil die Professionalisierung nach außen ist das eine, trotzdem ist hinlänglich bekannt, dass wirklich viele auch aus dem extremistischen Vorfeld den Wahlkampf zumindest unterstützen. Dann, wenn man sich das Wahlprogramm anschaut, sehr viele Wirtschaftsinstitute sagen nicht nur, es ist nicht finanzierbar, sondern es würde auch wirklich der Wirtschaft schaden, es würde den Fachkräftemangel verstärken. Also all diese Punkte, interessieren die Menschen nicht?
Doch, ich glaube schon. Aber ich glaube, also Soziologen haben das ja schon ganz gut beschrieben, was eigentlich die tiefer liegenden Gründe für den Aufstieg der Partei sind. Und ein ganz wesentlicher ist, dass früher die SPD in diesem klassischen Arbeiter- und Handwerkermilieu, also in dem Milieu der einfachen Berufen, eine feste Bank hatte. Das waren die Wähler und aus diesem Milieu rekrutierten sich auch die Politiker. Durch die Akademisierungswelle in den 70er, 80er Jahren ist die SPD eine sehr akademische Partei geworden, was erstmal ja ein Erfolg ist. Aber das hat dazu geführt, und Sigmar Gabriel hat das auch schon mehrfach öffentlich gesagt, dass man die Tuchfühlung zu diesem Milieu verloren hat. Und auch das kann man soziologisch sehr gut nachvollziehen. Viele aus diesem Milieu, sehr viele, wählen inzwischen die AfD. Und ich glaube, wenn dann sozusagen in der Talkshow darüber gesprochen wird, Herr Siegmund, Ihr Programm ist ja gar nicht finanzierbar, ich glaube nicht, dass denen das so schadet, weil die Leute das Gefühl haben, das ist einer von uns. Der hat da irgendwie, der war Kaufmann, er hat auf dem zweiten Bildungsweg seinen Abschluss nachgeholt an der FH. Und wenn dann beispielsweise eine Diskussion anhebt, wie zuletzt, dass dieser Abschluss möglicherweise ja gar nicht das Papier wert ist, auf dem er steht und die Not ist ja viel zu schlecht, die hob dann nämlich an. Ich glaube, das nützt ihm sogar, weil dann sagen sich die Wähler, jetzt fangen die da noch mit ihrer Arroganz an, sich darüber lustig zu machen, dass einer auf dem zweiten Bildungsweg den Uni-Abschluss nachgeholt hat.
Aber die AfD ist ja angetreten als Professorenpartei, sind auch immer stolz auf ihre promovierte Spitzenpersonalien.
Das war mal,
das ist lange vorbei.
Ja, sie hat dieses Milieu gebunden, in dem die SPD früher ganz stark war. Und das, glaube ich, ist fest jetzt gerade zumindest in der Hand der Partei. Deswegen sind sozusagen konkrete Ergebnisse oder die Diskussion über die Wahlprogramme nicht so entscheidend. Und dann, glaube ich,
ich bin Ihnen dankbar für den Hinweis, weil wir eigentlich seit 10 Jahren, und das ist auch ein Grund, weswegen die AfD kontinuierlich gewachsen ist, wir führen eigentlich gerade im Bund oder in Deutschland insgesamt die falschen Debatten. Ja. Warum ist die AfD aufgestiegen? Herr Freidel hat völlig recht. Es lag weniger an der Union und Angela Merkels Migrationspolitik. Das war der Anlass. Aber eigentlich geht es um das sogenannte Kleine-Leute-Milieu. Es geht, die ostdeutsche Gesellschaft ist eine Kleine-Leute-Gesellschaft und wäre eigentlich das Stammklientel der SPD. Dann kam Hartz IV, dann gehen die Leute raus. Es gibt noch mal eine kleine Welle der Linkspartei, aber die fusioniert dann mit dem WASG, orientiert sich Richtung Westdeutschland. Und eigentlich haben wir gerade unter den Arbeiterinnen und Arbeitern im Osten eine Gruppe, die sich politisch schon seit sehr langer Zeit nicht mehr adressiert findet und die vor allem auch am Geldbeutel spürt, dass für sie keine Politik mehr,
nicht nur im Osten, das ist auch noch so ein Punkt.
Aber wir wissen, wir reden jetzt darüber, seit wir sehen, nach den Wahlen in NRW und in Baden-Württemberg, dass die AfD in Westdeutschland von sehr vielen Arbeiterinnen und Arbeitern gewählt wird, schwappt die Debatte plötzlich in den Osten zurück. Im Osten jedoch haben wir dieses Phänomen seit 10 Jahren. Wir sehen von Anfang an, dass sie unter diesen Menschen besonders stark gewählt wird. Aber wir haben diese Debatten nicht geführt. Wir haben kulturelle Debatten geführt über Einstellungsmuster, über Rassismen und Nationalismen. Das sind alles wichtige Debatten und ich finde das bedrohlich. Aber wir hatten von Anfang an, eigentlich seit Beginn dem Aufstieg der AfD, über materielle Fragen diskutieren müssen und darüber und fragen müssen, wer vertritt diese Menschen eigentlich noch?
Die SPD war nicht zur Stelle.
Ich würde nicht so weit gehen.
Sie sind eben auch in der gewerkschaftlichen Bindung in Ostdeutschland nie in der Weise integriert gewesen in das Milieu. Also das fehlt eben auch an Halt. Und was man auch sieht, ist, dass die strukturschwachen Regionen im Osten und im Westen, also die vergleichbar sind, wir haben ja nicht ein Ost-West-Problem alleine, sondern wir haben ein viel vielfältigeres Bild in Deutschland. Danke. Also deswegen bin ich auch immer so ein bisschen unruhig, wenn es heißt, die Ost-Identität und die West-Identität. Wenn Sie die West-Identität, also vielleicht lassen Sie mich ausreden.
Genau, aber
denn die strukturschwachen Regionen, da haben Sie im Westen eben mit Blick auf Demokratiewerte eben doch eine stärkere Resilienz als im Osten. Und das hat vielfältige Ursachen. Das hat Pfadabhängigkeiten, das hat aber eben auch die Bindung an Vorfeldorganisationen, zum Beispiel an Kirchen und an die Gewerkschaft. Die ist im Osten, im Westen auch, die wird auch schwächer. Aber sie hat eine stabilere Bindung an bestimmte politische Milieus immer erzeugt. Und das fehlt natürlich auch.
Ein kurzer Widerspruch, aber dann möchte ich wirklich auch die Zeit noch nutzen, dass wir uns anderen Parteien auch noch widmen und der Frage, wenn es eben der AfD nicht gelingt. Also einmal kurz noch.
Nein, die AfD ist natürlich kein Ostproblem, aber sie stellt sich im Osten als ein viel entscheidenderes Problem. Dort kommt die AfD, dort kommt die Partei in den Umfragen auf 40%. Es kann gut möglich sein, dass wir nach den Landtagswahlen sehen, dass wir kein einziges ostdeutsches Flächenland mehr haben, in dem wir eine stabile demokratische Mehrheit bauen können. Davon sind wir in westdeutschen Länderparlamenten weit entfernt. Und deswegen, Herr Prinz, deswegen nochmal, Sachsen-Anhalt kann eine Dynamik auslösen. Die ist gefährlich. Deswegen, ich möchte das nicht kleinreden. Von diesen Zuständen, auch wenn die AfD in Westdeutschland bedrohlich wächst, davon ist der Westen weit, weit entfernt.
Wenn es der AfD nicht gelingt, die Regierung zu stellen, dann wird es schwierig werden für einen Sven Schulze, eine Regierung, je nachdem, wie viele Parteien es überhaupt schaffen, in den Landtag eine Regierung aufzustellen. Ist das die neue politische Realität ein Stück weit, mit der wir uns auseinandersetzen müssen, Minderheitsregierung, wie wir sie in Sachsen und in Thüringen schon sehen?
Das wird stärker zunehmen. Also das beobachten wir ja auch schon. Und das führt eben dazu, dass einerseits innerhalb der Minderheitskoalition aus drei Parteien bestehend, schon blockübergreifend Kompromisse ausgehandelt werden müssen und dann ja auch noch die Linke in eine Tolerierungsrolle hineinwächst. Und wenn man sich die Positionen
in Thüringen ja schon ist.
Genau, aber wenn man sich die Positionen von CDU und Linker betrachtet, da sind die Schnittstellen, man hat das ja über den Wahl-O-Mat auch mal ausgezählt, vergleichsweise gering. Das heißt, beide Parteien müssen sich bis zu einem bestimmten Punkt auch verbiegen. Und das ist für die CDU ein Problem. Das ist aber auch für die Linke, die jetzt in Sachsen-Anhalt zum Beispiel pragmatischer ist als in Berlin, ist es auch ein Problem.
Wie groß ist das oder wäre das Problem für die CDU?
Aus meiner Sicht ist das gewaltig. Sie steckt in einem riesengroßen Dilemma, aus dem sie eigentlich kein Entkommen, so richtig kein Entkommen mehr gibt. Weil sie hat jetzt eigentlich nur zwei Optionen. Angesichts der schwindenden Mehrheiten in den Ländern, aber auch im Bund, die sich jetzt in den Umfragen zeigen und dann möglicherweise in den Wahlen dann materialisiert werden. Sie kann mit immer mehr linkeren Partnern zusammengehen, muss dann aber da auch denen sehr weit entgegenkommen inhaltlich. Das verwässert ihr Profil bei den verbliebenen bürgerlichen Wählern, die sie hat, immer noch weiter, weil es ist ja nun keine bürgerliche Politik und das wünschen sich aber die Wähler der Union. Und das heißt, das könnte die Union, wenn das so weitergeht, sowohl im Land als auch im Bund immer weiter in die Bedeutungslosigkeit treiben. Sie zerreiben. Die andere Option ist, sie geht jetzt irgendwie auf die AfD zu und sondiert in irgendeiner Weise eine Zusammenarbeit. Das würde die Partei in der Lage, in der jetzt die AfD ist, zerreißen. Also dann würden Leute wie Hendrik Wüst und Daniel Günther, die würden alle aus der Partei rausgehen. Die ganzen Merkel-Jahner würden mit einem großen Knall rausgehen. Es würde jetzt die Partei zerreißen. Deswegen bleibt sie jetzt eigentlich nur noch stillzuhalten und irgendwie darauf zu hoffen, dass sich die allgemeine wirtschaftliche Lage bessert und dass das so verpufft, diese Enttäuschung und auch dieser Glaubwürdigkeitsverlust, der in den Augen der Wähler bei vielen alten Parteien entstanden ist. Und ich glaube nicht, dass das
auftritt. Ich würde gerne einmal kurz Herrn Prinz zu Wort kommen lassen. Wie nehmen Sie diese innere Zerrissenheit in Anführungsstrichen der Union in Sachsen-Anhalt wahr? Dieser Spagat zwischen eher der AfD, eher der Linken zuwenden?
Also ich glaube, der Hang zur AfD ist schon deutlich stärker in der CDU in Sachsen-Anhalt als zur Linken. Wir haben jetzt gerade ein Vorentwurf des Landesverbandes Harz, wo wirklich ganz konkret angesprochen wird, dass es keine Tolerierung durch die Linke geben kann. Es darf nach dieser Wahl, was auch immer dabei rauskommt, von seitens des Landesverbandes Harz nichts mit der Linken gemacht werden. So, also Unvereinbarkeit par excellence. Und für mich ist das schlimmste Ergebnis, das wir am Sonntag sehen, nicht etwa die absolute Mehrheit der AfD, sondern es reicht ganz knapp nicht und es gibt in der CDU, die sagen, so, das war's, ich wechsle jetzt über zur AfD, ich wechsle jetzt die Fraktion. Und das würde, und da bin ich absolut derselben Überzeugung, das würde die CDU komplett zerreißen, weil dann kann man sich auch nicht mehr sicher sein, dass man mit Gewissheit CDU wählen kann, um die Demokratie zu stärken und zu unterstützen.
Frau Hensel schüttelt vehement mit dem Kopf.
Naja, ehrlich gesagt, ich wundere mich über diese ganze Debatte, die wir in Berlin seit jetzt doch einigen Wochen ziemlich erhitzt führen. Wir müssen einfach anerkennen, dass der Osten sich längst seine eigenen politischen Realitäten geschaffen hat und längst seine eigenen Gesetze macht. Und er braucht sie auch. Wir haben diesen Konsultationsmechanismus in Thüringen, der funktioniert. Michael Kretschmer,
das heißt,
steht,
dass sich vorher abstimmt,
dass sich die CDU mit der Linkspartei abstimmt, weil sie ansonsten die Gesetze gar nicht durchkommt. Dass Michael Kretschmer in Sachsen, der die kleinste je gebildete Minderheitsregierung in Deutschland anführt, auch der muss sich mit allen anderen demokratischen Kräften abstimmen. Also dieses Gerede, es würde die Union zerreißen, es hätte sie längst zerreißen müssen, wenn nicht die Parteien mittlerweile wissen, dass man eben im Osten diese Sonderwege braucht. Und es ist ja noch schlimmer, die Union regiert in Thüringen mit dem BSW, also mit der Partei, die Sarah Wagenknecht gegründet hat. Also
Das reicht gar nichts,
aber es ist wieder ein guter Hinweis darauf, weil wir uns doch auch immer fragen, warum ist die AfD so stark? Eben weil wir gerade auch in die ostdeutschen politischen Realitäten sehr, sehr stark mit westdeutscher Perspektive und mit westdeutschen Maßstäben hineinschauen. Ich glaube, es wäre gut gewesen, es hätte längst eine ostdeutsche GroKo gegeben, als man sie noch bilden konnte. Das war, als Bodo Ramelow zum Ministerpräsidenten die Wahl in Thüringen gewonnen hat. Damals hätte er eine stabile Mehrheit mit der Union bilden können. Er hat es nicht gemacht aus Rücksicht auf seine Partei. Und Sie sehen, was rausgekommen ist dabei.
Sie wollen?
Also was mich so ein bisschen wundert, ist, dass wir auch gar nicht über das demokratietheoretische Problem dabei reden. Die Demokratie sieht eigentlich klare Lagerwechsel vor. Und das gab es in der Bundesrepublik auch immer. Mhm. Es gab in den ersten Jahren der Bundesrepublik einen stabilen Wechsel zwischen einem konservativ-liberalen Lager und dann später auch einem sozialliberalen Lager. Da war die FDP aber noch anders aufgestellt. Und dann später mit der ersten rot-grünen Koalition unter Gerhard Schröder einem linken Lager mit zwei etatistischen Parteien, die sich ideologisch sehr nahe waren. Und eben mit FDP und CDU zwei Marktwirtschaft, Kräften, die sich auch in vielen Punkten sehr einig waren. Da gab es dann mal einen Kompromiss zu schließen, aber in den großen Linien war man sich einig. Und diese Art von demokratischem Lagerwechsel nach Wahlen, die ganz entscheidend auch ist für das Gefühl bei den Wählern, da kann sich was ändern, unsere Wahl macht einen Unterschied, die wird durch die Brandmauer jetzt verunmöglicht. Es gibt diesen Lagerwechsel nicht mehr. Sie sagen,
wie
man muss eine ostdeutsche Realität schaffen.
Wie kommen wir in der aktuellen Situation da jetzt wieder hin?
Genau, ich will nur sagen, ja, weil die Brandmauer mauert natürlich sozusagen alle Parteien, zimmert die zusammen und die AfD steht außen vor. Nur, das ist jetzt nicht gerade der demokratische, das ist ja nicht das, was der Souverän dann gewählt hat, sondern der Souverän hat eine überzeugende Mehrheit, wenn dann die Wahlergebnisse so sind, wie die Umfragen das jetzt voraussehen in Sachsen-Anhalt, rechts der Mitte gewählt. Aber daraus wird ja keine Regierung gebildet. Und ich glaube schon, dass das eine massive Unzufriedenheit bei den Wählern, auch gerade der AfD, hervorruft, weil die wollen ja jetzt nicht nur ihre Leute da im Land.
Und das werden die Diskussionen sein, die wir am Sonntag wieder führen. Mehrheit im Sinne von die Partei, die vorne ist, oder eine Mehrheit der Menschen, die gewählt hat.
Ja, wobei natürlich Demokratie mehr ist als ein Verfahren. Es ist auch ein Werteprinzip, das man mit berücksichtigen muss. Und es gibt auch Demokratien, in denen zum Beispiel lagerübergreifend lange Zeit regiert wird. Ich denke, entweder über Minderheitsregierungen, teilweise in Skandinavien, teilweise eben auch in anderen Ländern. Also diese Blockstruktur, die Sie beschrieben haben, ist kein definierendes Element einer Demokratie.
Es gibt in der EU auch Abstimmungen zwischen sehr rechten Parteien und den Grünen, wenn es zum Beispiel gegen das Mercosur-Abkommen geht. Und das ist
bevor wir so tief in andere Themen einsteigen, uns läuft die Zeit davon. Ich möchte mit der Bitte um kurze Antwort die letzte Frage, Herr Prinz, Ihnen stellen. Es tut mir leid, aber was würden Sie sich wünschen, losgelöst vom vom Wahlausgang, wer die Regierung stellt, wie alle Parteien auf die Menschen zugehen müssten und sprechen müssten über die Menschen im Osten, über den Osten im Osten?
Die Frage habe ich jetzt nicht verstanden.
Wie schafft man es, die Menschen wieder zu erreichen? Wie muss man auf sie zugehen? Wie
man muss da sein. Man muss vor allen Dingen da sein. Also wir haben ja gerade so diesen Fallschirmjournalismus. Alle sind gerade nach Sachsen-Anhalt gekommen, reden jetzt mal ein paar Wochen darüber, was die Seele des Sachsen-Anhalters irgendwie berührt. Und dann sind sie alle wieder weg. So, dementsprechend, man muss jetzt anfangen, Strukturen aufzubauen. Auch die Parteien, die im ländlichen Raum beispielsweise nicht so stark vertreten sind, weil da einfach die Bevölkerungsdichte sehr gering ist. Da muss man jetzt langfristig Präsenz aufbauen, zeigen, man ist dort, man kümmert sich, man hat eine auch, man interessiert sich auch für die Identität der Menschen dort.
So, aufrichtiges Interesse toll. Und Dasein. Herr Prinz, Frau Hensel, Frau Kropp und Herr Freidel, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie hier so lebhaft und angeregt diskutiert haben. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Ja, man muss da sein. Wir sind natürlich für Sie da am Wahltag, am Sonntag. Phoenix berichtet intensiv. Um 17 Uhr beginnt unsere Sondersendung. Wir senden bis um Mitternacht alles rund um die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Also schalten Sie auch dann ein. Machen Sie es gut.